In seinem hoch über dem Neuenburger See gelegenen Haus trafen wir den schweizerischen Dramatiker Friedrich Dürrenmatt. Beabsichtigt war ein kurzes Interview zum Thema Medienpolitik. Es wurde daraus ein zweistündiges Gespräch über Technologie und Mensch, über schweizerische und österreichische Arten und Unarten, über die Diktatur der Medien. Im Rahmen unserer heutigen Sendung müssen wir uns auf die Wiedergabe einiger kurzer Ausschnitte beschränken. Kann man die Technik dafür verantwortlich machen, wie die Menschen sie einsetzen, oder ist es nicht vielmehr der Mensch, der für die Verwendung der Technik verantwortlich ist, fragten wir Friedrich Dürrenmatt.
Sie müssen sich klar sein, was sind die Dinge. Jede Sache hat einen doppelten Aspekt. Einen gefährlichen und einen natürlichen. Die Technik ist die Art der menschlichen Evolution in dem Sinne. Zum Beispiel nehmen Sie die Fotografie. Ohne Möglichkeit zu fotografieren gäbe es heute keine Astrophysik, gäbe es keine. Das ist also ungeheuer wichtig. Es ist das Auge, das ein Tier, das entwickelt sich. Nehmen Sie die Saurier, die entwickeln sich durch Millionen, 120 Millionen Jahre Saurier. 120 Millionen, was das für eine Zeit ist. Ja gut, die zu Flugsaurier, zu wahnsinnig schnellen Saurier, zu Fischsaurier. Und wir entwickeln uns wir können dank unserer Prothesen, können wir Auto fahren, können wir uns schnell bewegen, können wir fliegen, können wir wahnsinnig sehen, können wir das Sehen speichern mit dem Film und so. Das sind also alles im Grunde auch biologische. Der Mensch ist das Prothesentier. Nicht? Der Mensch entwickelt sich immer mehr mit Prothesen. Fernsehtelevision ist ein ganz tolles Ding, was unmittelbar sein kann. Jetzt wird der Mensch vor diese Möglichkeiten gestellt, die ungeheuer sind. Und die explodieren. Es kommt bald kommt das Telefon, was Sie auch noch sehen. Es wird alles kommen. Nicht? Die Frage ist nur, ist der Mensch dieser technischen Möglichkeiten gewachsen? Die Technologie ist natürlich eine Versuchung. Und die Technologie schafft natürlich, nehmen Sie die Television. Ja, natürlich brauche ich die Television, ich muss ja schließlich auch Geld verdienen. Ja, ich schreibe nicht, aber jetzt habe ich da, sagen wir mal, ich schaue mir alte Spiele an oder manchmal kommt ein alter Film gut. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Versammlung von einem grauenhaften Blödsinn. Das Fernsehen ist natürlich eine Sache, dem ist der menschliche Geist, dass das nun intelligent sein soll, gar nicht gewachsen. Und die Frage zum Beispiel, das ist eine rein metaphysische Frage, nützen eigentlich Reklame? Das ist ein Glaube. Was denken die Milliarden, was ist eine Reklame für
Konzentration und Kommerzialisierung im Medienbereich. Ist das nicht eine riesige Gefahr für die Demokratie?
Das ist natürlich eine Riesengefahr. Das ist genau das Gleiche, das ist eine der riesenhaftesten Gefahren. Schauen Sie mal, nehmen Sie nur das Gebiet der Kunst. Das ist dermaßen der Mode unterworfen. Also ich meine, das wird langsam der Kunsthandel. Nicht? Oder das geschieht doch alles durch die Medien, die nun also, sie einfach, sie werden, es gibt immer mehr immer weniger Punkte, es gibt weniger Punkte und die beherrschen den ganzen Medienbereich. Das wird immer mehr ansteigen. Weil ein Programm zu senden, braucht es einfach Geld, wahnsinnig viel Geld. Und das, also, die sind immer mehr von Geldgebern ab und wer natürlich am meisten Geld hat, kauft sich ein ganzes System. Man kann heute nicht nur, und das ist auch politisch wahnsinnig gefährlich. Und dann fragen sie plötzlich, ja, wer macht die Politik? Mhm. Plötzlich ist es irgendein großer Seifenfabrikant. Es ist politisch ernst. Mhm. Nicht das Politische ist einfach darum, weil durch die Medien kommt eine, ja, in Frankreich heißt das ja ganz schlimm, aber kommt eine Macht, die eben kommen Einzelne zur Macht, da kommen plötzlich Mediendiktatoren zur Macht.
Absolut.
Das ist eben das Verrückte und diese Verquickung, diese neuartige Verquickung von Medien und Wirtschaft ist eben toll. Das ist auch eine ganz neuartige Verbindung. Das gab es in der Antike nicht, da gab es einfach den Redner, der war an seine Stimmkraft gebunden und so. Aber jetzt gibt es, wenn in Amerika ist das ja ganz grotesk, wenn Sie an die Prediger denken, nicht, dass da, die dann mit Religion machen.
Und Fernsehshows.
Ja, wahnsinnig. War einmal bei einer Dings, ein Santana. Bei Los Angeles, einem riesen Stadion, hat den Billy Graham. Da machen sich keine Vorstellung. Oder so. Wurde auf allen Dingen wurde das ausgestrahlt. Nicht? Und ich ging dann hin und schaute mir das an. Wahnsinnig, also diese Show. Was da für Menschen auf die Bühne und diese Religiösen, da werden plötzlich eine Massenbekehrung von Tausenden von Leuten wird veranstaltet und mit. Plötzlich ist alles in rotes Licht getaucht und bald in gelbes und grünes und so.
Aber zum Beispiel jetzt diese Situation einer massiven Kommerzialisierung im Radio- und Fernsehbereich und das ist eine absolute, wir empfinden das als absolute Bedrohung, werden sich eigentlich alternative Stimmen in Europa überhaupt noch hörbar machen können. Die Sache ist jetzt mit der Aufgabe des Staatsmonopols noch mehr bedroht, als es schon vorher war. Denn alle diese Kommerzcenter im Rundfunk- und Fernsehbereich, die haben ja nichts zu einer Verbreiterung des Angebots.
Nein, überhaupt nicht. Das Schlimme ist natürlich, und da wird nehmen Sie mal die deutschen Sender. Ist ja so, dass die immer mehr unter das Diktat kommen, also wie viel Prozent hören zu. Dann kommen sie, die Kommerzcenter, die machen ja das Gleiche langsam wie die offiziellen, also die ARD oder ZDF. Also die Sender, das ist ja das Verrückte, anstatt dass es Alternativprogramme gibt, fördert man eigentlich wie Spaltpilze gleiche Programme. Nicht? Und das heißt, der eigentliche Sender, der eine ganz andere Radiokultur machen könnte, der wird natürlich, der fällt dadurch unter den Tisch, weil er dann kann es nur machen, wenn er nicht kommerziell ist. Man sollte Sender subventionieren, die keine Reklame sind. Ist doch ganz klar. Ich meine, das ist eben, aber schauen Sie mal unsere Kulturpolitik an. Besteht ebenfalls in einer totalen Ideenlosigkeit. Das heißt, die Radios, was senden sie denn? Interessant wäre, wenn der Staat das Radiowesen wie das Bildungswesen betrachten würde. Und zwar ein guter sind, man gibt dieser Gruppe oder dieser Gruppe die Möglichkeit, sich zu äußern. Zum Beispiel eben die Parteien und so, die sollen einmal, wenn die Radio machen müssen, und zwar jetzt mal mit Verbot von Sendungen und so, sich anstrengen. Also, aber es wird ja nicht mehr verlangt, dass man sich, sondern das soll dann die Privatindustrie. Die Privatindustrie ist dann verkauft und dann was, und dann hat man genau das, was man heute in Television hat. Und das Interessante ist nämlich, dass sieht man im Wasserstand, immer wenn Reklame kommt, steigt der Wasserverbrauch, weil alles sagt, jetzt kommt der Kabel, jetzt kann ich schiffen gehen. Oder aufs WC. Das ist auch ganz grotesk, wenn die nämlich überlegen würden, dass sie im Grunde die Pausen schaffen, wo die Leute aufs WC gehen.
Ein weiteres Thema unseres Gesprächs. Wie sieht Friedrich Dürrenmatt Österreich?
Österreich ist natürlich für mich, ich habe ja sehr viele in Österreich, ich habe sogar einmal den Staatspreis bekommen und Grillparzerpreis oder weiß nicht was. Aber es ist natürlich ein Problem von Österreich, ist natürlich ganz verkracht. Weil die Vergangenheit ist eigentlich zu Tabu erklärt worden. Und dann sind die Österreicher befreit worden und sie sind vergewaltigt worden, sie waren nie Nazi und sie waren natürlich doch Nazi. Und man hat einfach das Ganze überhaupt nie durchdiskutiert. Es ist in Österreich überhaupt nie eine Grunddiskussion geworden, was ist Österreich? Es ist ein zusammengekrachtes Gebilde, das einmal von den Schweizern beherrscht wurde, von unseren größten Auslandsschweizer Familien, den Habsburgern. Der größte Auslandsschweizer Friedhof, den es gibt, ist die Kapuzinergruft. Aus Dings. Ich meine, und diese ganze Verbindung zum Feudalismus ist ja in Österreich irgendwie gar nie. Ich weiß, also was ist Österreich? Es ist ja irgendwie sehr künstlich dann geworden. Also ich meine, irgendwie war es wahrscheinlich der größte Blödsinn, der geschehen ist, war diese Zerstörung von Österreich-Ungarn. Also weil das irgendwie, hätte man da irgendwie ein Mittel, eine große demokratische Macht aufbauen können.
Sie meinen eher so in dem Sinn von einem Zusammenschluss Föderation. Dieser Völker?
Ja, es ist alles missglückt, nicht? Es ist ja überhaupt alles missglückt. Und Österreich war ja immer gezwungen, bald war es von den Ungarn überschwemmt, der Friedrich II., der Friedrich III. Hatte zum Teil gar kein Land mehr und der ist da mit einem Ochsenkarren als Kaiser durch Deutschland gezogen, mit einem Kanzler, das fand ich ein tolles Symbol, der Kaiser auf einem Ochsenkarren mit einem Kanzler als Staat. Und ich meine, dann hat es sich so ein angenehmes, eine ungeheuer, so eine Wurstigkeit hineingetan. In Österreich. Dabei ist natürlich wahnsinnig viel herausgekommen. Von Österreich ist unheimlich viele Impulse. Es war auch technisch wahnsinnig, was da aus Österreich alles gekommen ist. Kulturell, ja. Aber das gehört dazu, gehört irgendwie das Chaos. Nicht? Und das Völkergewisch. Der Österreicher als reiner Arier, das sehe ich mehr ein Hirsch sofort. Ein Rieh, eine Gemse. Ich weiß nicht. Nein, ich sage, es ist etwas ganz Komisches. Und diese nationalen Bewegungen in Deutschland, nein, in Österreich, haben so etwas wahnsinnig Provinzielles. In Deutschland, man nimmt es ja nicht gefährlich. In Deutschland werden sie gefährlich. Nicht Deutschland ist plötzlich, also mir wird es jedes Mal kalt, fällt es mir über den Rücken, wenn der Kohl Vaterland sagt. Ich finde überhaupt, das schreibe ich heute, für mich ist der ganze Nationalsozialismus, das ist eine Art des übertriebenen Patriotismus. Das ist alles auf patriotische Gefühle. Und Rasse ist ja auch ein patriotisches Gefühl. Das heißt, es sind alles Gefühle, die nicht den Intellekt, sondern das Gefühl betrifft. Nicht, das ist rein eine gefühlsgefährliche, und die Gefühle kann man ungeheuer steigern. Und das Gefährliche, es geht auf Stammhirn. Und das Stammhirn ist das Tier. Sind alles, es zielt nichts auf die Hirnrinde. Es geht alles aufs Tier vom Menschen zurück. Und das ist natürlich unheimlich, wenn ein Lichtensteiner kommt und ist ein wahnsinniger Lichtensteiner-Patriot, ist mir das ziemlich wurscht. Und ich lache, ich fühle mich nicht von Lichtenstein. Aber wenn es ein Deutscher, dann ist mir immer Vaterland sagt, dann wird es mir immer schlecht. Aber bei den Österreichern ist es wieder so, das finde ich auch wieder, ich finde es bei den Österreichern so irrsinnig provinziell da, also etwas ähnlich wie der Schweizer. Der Schweizer ist auch so ein komischer Nationalist. Bei der Schweiz ist es aber sehr gemildert durch einen gewissen Humor. Irgendwie sie nutzen Augustfeiern schon, die müssen also Reden halten und können dann nicht reden. Also ich finde, in der Schweizer Nationalismus, gut, das ist eine Armee, aber es geht dann schon mehr ins Groteske hinein. Der Österreicher ist so etwas, ist ein anderes Gefühl, ist etwas, das kann wahrscheinlich sehr, wahrscheinlich kann der, ich möchte dann nicht dort in dieser Gegend leben. Ich meine, wenn ich dann noch an Südtirol denke, und wenn ich denke, da war so ein Bombenleger.
Der Burger.
Ja, der Burger, der Flora ist immer mit dem gekommen. Nicht, dass das der Flora, den ich sehr mag, sein, ich habe viel Zeichnung von ihm. Aber der ist das okay, der erschien da in bester österreichischer Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, als Tiroler muss man einen Bombenleger mitziehen, wie der Bayern ein Dackel haben. Also, ich weiß nicht, in Österreich, ich habe nicht das unheimliche Gefühl, nicht, dass mir diese Dinge etwas sympathisch sind, aber es ist so eine Österreicher, die sind so
gemütlich.
Ja, das. Die österreichische Gemütlichkeit, ich glaube, ist etwas sehr Perfides.
Mhm.
Nee. Also in Österreich hat man schon das Gefühl, man hat ständig Dolche im Rücken.